Herzlich willkommen bei Food Fact. Ausnahmsweise melde ich mich heute mitten unter der Woche mit einer kleinen Sonderfolge. Und zwar mit dem sehr spannenden Mitschnitt einer Podiumsdiskussion mit Max Tinius. Wir sprechen über die Narrative der Zukunft. Narrative sind grundlegende Glaubenssätze, die unser Handeln steuern, Orientierung geben und festlegen, welche Zukunft wir für möglich halten. Und das bringt mich zu meinem Gesprächspartner Max Tinius. Max ist Futurologe und Buchautor. Und wer sich jetzt denkt, so wie ich, was macht eigentlich ein Futurologe und was ist der Unterschied zum Zukunftsforscher? Hier die Antwort. Klassische Zukunftsforscher schauen auf Studien, auf Zahlen. Sie berechnen Wahrscheinlichkeiten, was passieren könnte. Ein Futurologe wie Max dreht die Perspektive um. Er schaut auf die Möglichkeiten, die heute schon da sind, fragt, welche Zukunft wir gestalten wollen und denkt dann rückwärts. Also welche Schritte braucht's, um ein künftiges Zielbild zu erreichen? Das fand ich spannend und daher diese Sonderfolge. Und genau diese Haltung macht die Diskussion so wertvoll. Weg von Prognosen hin zur Gestaltung. Und Max sagt ganz klar, wir müssen anders denken, lernen in Möglichkeiten statt in Wahrscheinlichkeiten.
So, und dann wollen wir mal sehen, wie viele von den Möglichkeiten wir heute zusammen hier auf die Bühne bringen. Also ich freue mich wahnsinnig. Also als ich Stefan das erste Mal gesehen habe, und das war jetzt vor ein paar Tagen, habe ich sofort gesagt, okay, super, mit dem magst du unbedingt auf die Bühne gehen, weil der denkt auch so schön, so weit, wie wir vielleicht, einfach so schön groß, wie wir die Biobranche vielleicht machen können. Und das ist das, was mich so begeistert hat bei dir.
Und es war ein Freitagnachmittag, ich bin ein grantiger Wiener und ich muss euch sagen, ich war den ganzen Nachmittag danach und auch das ganze Wochenende sehr gut gelaunt und ich hoffe, dass wir ein bisschen von dem Spirit rüberbringen. Und weil das Programm wirklich voll ist, fangen wir doch gleich an. Bio ist bestimmt irgendwie gut für die Umwelt, glaube ich jedenfalls. Das ist, glaube ich, sehr stark auch die Sicht der Konsumentinnen und Konsumenten.
Es gibt wahnsinnig viele Untersuchungen dazu vom Thünen-Institut, vom Fiebel, vom Rodale-Institut, Universität auf Aarhus und so weiter. Und was mich daran immer so ein bisschen stört, ist, dass die eben nicht nur über die Biobranche reden und Bio ist gut für den Menschen und gut für Natur und so weiter, sondern dass die immer auch alle haben, Bio ist gut für die Gesamtgesellschaft. Und diese Narrative, die haben etwas ganz Wichtiges, nämlich grundsätzlich die Narrative bestimmen, wie wir Gesellschaft sehen. Und wir können messen, dass in Gegenden, wo also viel Bio-Ernährung ist, die Narrative alle etwas positiver in Bezug auf die Gesellschaft sind und wir in den letzten Jahren unter anderem auch messen konnten, dass dort mehr Innovationen stattfinden. Nicht nur im Bio-Bereich, sondern auch in allen anderen Bereichen. Und deshalb ist das, worüber wir mit Bio reden, so wahnsinnig wichtig. Und ich glaube, das neue Narrativ der Zukunft ist nicht mehr so, ich glaube, Bio ist gut für die Umwelt und für das Klima, sondern ich weiß, Bio ist gut für Umwelt, Klima und Gesellschaft. Das heißt, dieses Thema weiterzudenken und dieses Thema Bio ist viel, viel größer, als dass wir über Handel und über Marken nur reden, sondern wir reden darüber, dass wir hier eine Gesellschaft mitbestimmen. Und das ist das, was ich eigentlich heute mit euch gerne doch durch ein paar andere Narrative noch klar machen möchte.
Also wir sind schon mitten im ersten Zukunftsnarrativ. Wir wollen aufzeigen, was bewirkt denn Bio konkret? Was heißt denn Bio überhaupt? Und jetzt nicht nur für uns, die wir doch sehr in einer Bubble sind und intern unter uns, sondern ich meine, man muss nicht sagen, es gibt ja vielleicht auch jemanden, der beim Aldi steht und sich denkt, ich nehme jetzt ein Bio-Ei oder der in der Bio-Company steht oder im Fachhandel steht. Wie bekommen die Menschen denn wirklich das fassbar, dass Bio konkret positiv ist auf dem Acker, in der Umwelt, auf der Gesellschaft? Was wäre denn da dein Ansatz, damit so ein Narrativ in Zukunft überhaupt funktioniert?
Naja, zunächst mal muss man verstehen, was Bio eigentlich auch macht. Bio ist eigentlich eine sehr natürliche Form des Lebens und der Ernährung. Also das heißt, wir sind da mit dem Menschen sehr klar mit dem, was wir eigentlich tun, mit der Gesellschaft im Einklang. Wir haben das in konventionellen oder was ist jetzt konventionell? Konventionell ist das, was wir bisher als industrielle Kost oder so weiter bezeichnen würden. Eigentlich finde ich, Bio sollte konventionell genannt werden und das andere industrielle Kost, also auch, dass wir das mal umdrehen. Denn das Natürliche ist es nicht und wir haben gerade in diesem Bereich sehr, sehr viele Zusatzstoffe auch bekommen, die halt sich auch ganz, ganz stark verändern. Und Bio ist da etwas, wo wir eben nicht nur wissen, es ist gut, sondern es bewirkt auch wirklich etwas in unserem Körper. Wir reden ja oft auch von Nahrungs- und von Lebensmitteln. Nahrungsmittel ist etwas, was grundsätzlich das Überleben sichert, wohingegen Lebensmittel auch die Gesundheit langfristig stabilisiert. Und da ist halt Bio angesehen. Und die Frage ist halt auch, ich zum Beispiel, ich kann hier an meiner Uhr, die hat mir heute Morgen halt gesagt, Max, ein paar Proteine wären vielleicht nicht schlecht für dich heute Morgen. Wir haben das jetzt anhand deines, das wird jetzt nicht jeder machen müssen, aber wir bekommen immer mehr Daten in allen möglichen Bereichen der Gesellschaft, auch der Gesundheit. Wir haben die Gesundheitskarten. Wir haben zum Beispiel auch mit den, ich weiß nicht, ob ihr die Knappschaftskliniken kennt. Die Knappschaftskliniken sind insofern so weit, dass sie inzwischen digitale Zwillinge von Menschen erstellen und dann gucken, was braucht dieser Mensch, wenn ich diese DNA des Menschen mit weltweiten Ernährungen, mit weltweiter Gesundheit vergleiche? Was braucht der? Was kann der machen? Und die können sehr, sehr genau zum Beispiel dann auf der Gesundheitsebene auch empfehlen, was man braucht. Das heißt, das Thema Bio, das geht so tief in unsere Gesellschaft und in dieses ganze Thema hinein, dass wir einfach ein bisschen größer denken können, glaube ich.
Ich weiß aus der Arbeit mit der Trendjury und auch aus den Gesprächen, wenn es um Technologie geht, dann sehe ich oft sehr ängstliche Augen. Wir kommen später noch zu dem Thema im Schnelldurchlauf zum nächsten Narrativ. Und das werden auch sehr viele von euch kennen. Mit Bio bin ich sicher, denn da habe ich ein Siegel, da habe ich eine Regulierung und ich weiß, wo Bio draufsteht, ist Bio drin, darauf kann ich vertrauen.
Ja, wunderbar. Das glaube ich ist auch so. Das war auch die ganze Zeit so. Und wir hatten auch mit den Bio-Siegeln auch so in den, ich erinnere mich noch, was haben wir früher da drauf gegeben? So in den 80er, 90er Jahren. Ohne Siegel lief eigentlich gar nichts. Wir wollten keine Produkte mehr haben, wo das nicht drauf war. Und inzwischen denke ich aber, Siegel könnten noch deutlich mehr, indem sie eben nicht nur die Produkte, sondern das, was ich gerade schon ansprach, so diese Lebenszyklen beschreibend darstellen. Das heißt, sehr viel mehr darüber hinausgehen, was sie heute machen. Denn mit Bio bekomme ich Sicherheit, vielleicht auch an einem datenbasierten Mehrwert für die Gesellschaft. Wir haben da ein Projekt in Kopenhagen. Ich lebe teilweise in Berlin, aber auch in Kopenhagen. In Kopenhagen ist das bei uns so. Wir haben da eine schöne achtspurige Straße. Die war 1930 mal ein Park. Jetzt macht Kopenhagen daraus wieder eine Agraranbaufläche und einen Park. Auf dieser Fläche werden Produkte angebaut, die dann bei Superbruksen, das ist so eine der großen Supermarktketten dort, für die 25.000 Menschen, die dort rumbemessen werden, per KI errechnet zum jeweiligen Zeitpunkt so geerntet werden, alles natürlich biologisch angebaut, dass wir genau wissen, welcher Mensch oder welche Menschen, welche Mengen brauchen wir, dass die Menschen es innerhalb von 24 bis 48 Stunden verzehren. Was passiert dann? Statt der heutigen üblichen Lieferungs- und Vorhaltungsweise von 2 bis 3 Wochen, habe ich dann halt nur 48 bis ja, höchstens 72 Stunden, wenn es gegessen wird. Dadurch habe ich bis zu 90% mehr Nährwerten in den Produkten. Die Menschen werden bis zu 20% weniger krank. Ich habe ein höheres Bruttoinlandsprodukt. Ich habe viel, viel weniger Arbeitsausfälle. Und dadurch entsteht etwas, was Bio kann, was die industrielle Institution eben einfach nicht so kann, weil sie schon mal gar nicht vor Ort so anbauen und ernten könnte. Das Ganze funktioniert in Kopenhagen dann auch mit Ernterobotern. Die können sehr genau erkennen, ist es reif, kann ich das ernten? Wird das machen. Das Ganze wird jetzt leider erst 2028. Es sollte dieses Jahr in Serie gehen, aber wird erst 2028 jetzt fertiggestellt. Und dann bin ich gespannt, was das auch wieder für ein anderes Denken in den Bezug bringt.
Ich finde, wenn du das so beschreibst, klingt das sehr fantastisch. Wo ortest du denn da die Verordnung ein, die Regulatorien? Haben die da überhaupt noch eine Rolle?
Na, die Regulatorien passen da sehr gut, weil tatsächlich können wir Bio in den Städten, übrigens auch in Europa, innerhalb von Städten sehr viel einfacher anbauen als Nicht-Bio, weil das dürften wir gar nicht wegen der ganzen Stoffe, die dort gespritzt und sonst etwas werden. Aber Bio darf überall sehr lokal, auch innerstädtisch angebaut werden. Das ist schon mal ein riesengroßer Vorteil. Und auf dieser Basis dann hinterher die Gesellschaft so zu verändern, dass daraus wirklich etwas Positives erwächst, nämlich auch regionale Wertschöpfung, weil es wird ja dann vor Ort regional wertgeschöpft. Und wir haben das zum Beispiel in Niedersachsen und in Friesland, in Holland, an einigen Stellen gemessen, wo wir eine sehr hohe lokale Bio, ich sag mal, Wachstum und auch Verarbeitung der Produkte haben. Und da entsteht noch viel mehr. Und da entsteht nämlich auch etwas, was für die Menschen wichtig ist, hinsichtlich zum Beispiel eine bessere wirtschaftliche Situation der Region, weil der Euro halt vor Ort ein bisschen mehr kursiert, statt gleich irgendwo hinzugehen. Wir haben sogar günstigere Wohnungen. Wir haben auf einmal wieder mehr Leben, auch in den Städten. Und das ist etwas, was wir durch Daten heute sehr gut messen können. Und ich finde, Siegel sollten da diesen Weg weitergehen und zeigen, dass sie nicht nur etwas für die Ernährung, sondern auch für die gesamte Gesellschaft tun.
Also spannend, Siegel sollen eben nicht nur Vertrauen schaffen, sondern sie sollen die positive Auswirkung zeigen auf die Gesellschaft, auf das Individuum und letztendlich das auch transparent machen. Ne?
Ja, es transparent machen und dann auch erlebbar machen, weil das, was wir heute tun, Narrative sind ja in der Industrie dadurch entstanden, dass wir so etwas hatten wie das Effizienteste ist das Beste, das, wo du am meisten Geld verdienst, ist das Beste, das, was du am schnellsten essen kannst, ist das Beste, Essen ist sowieso nur eine Unterbrechung der Arbeitszeit, also wir haben viele, viele Narrative, die falsch sind. Da sind Menschen aus der Biobranche schon deutlich besser, aber ich glaube, wenn wir das noch weitertragen in die Gesellschaft, dann ziehen wir das Thema Bio einfach auch größer. Dass die Menschen einfach auch aus anderen Bereichen, die sich heute noch nicht mit Bioernährung beschäftigen, dann aber sagen, mir gefällt aber, dass ich da besser leben kann, dass ich mich nicht mehr abhängig machen muss von so etwas wie neuer Technologie oder so weiter, sondern dass ich Technologie selber nutze, um damit mein Leben zu gestalten. Und Bio gibt mir die Sicherheit, dass hier nicht Daten sonst wohin gehen, sondern dass ich mit diesem Thema bei mir in der Gesellschaft verbleibe.
Also ein Siegel, das spürbaren Sinn ausstrahlt, finde ich eine sehr schöne Vision, ehrlich gesagt. Und wir haben sie jetzt auch ein paar Mal gehört, es kratzt alles so ein bisschen an dem Thema Gesundheit. Bio-Produkte sind gesund, sind Clean Label, sind Free From. Das zeigt sich auch in zwei ganz klaren Produkttrends. Oh my God. Und
so eine Botto. Das ist etwas, was toll ist, ja.
Genau, und da geht es im Prinzip darum, dass die Biobranche, was finde ich auch so ein bisschen in den Jahren immer wieder gefehlt hat, dass die Biobranche plötzlich auch so ein bisschen mehr Mut zeigt und sagt, schau mal, mein Produkt ist tatsächlich gesund. Es weist für mich auch darauf hin, dass mehr Forschungsarbeit betrieben wird, dass die Studien im Hintergrund professioneller werden, weil anders können ja solche Health Claims auch nicht in den Aussendungen und auf den Produkten draufstehen. Und das finde ich positiv und das finde ich auch sehr mutig und zukunftsweisend. Gleichzeitig denke ich mir, naja, in welche Richtung geht es weiter? Heute sagen Konsumentinnen und Konsumenten, ich kaufe Bio, weil da ist kein Gift drin oder das ist frei von Pestiziden, das ist gentechnikfrei, keine komischen Zusatzstoffe, keine Aromen, was dann letztendlich auch in diesem Farbentrend sehr spannend ist, wo ich dann plötzlich farbige Pancakes habe, farbige Smarties ohne künstliche Aromen und vor allem ohne künstliche Farbstoffe. Blick in die Glaskugel, wie geht denn das weiter, jetzt abgesehen von der Klinik, die jetzt vielleicht meine Daten trackt?
Na, ich würde nicht nur sagen, dass es um Free From geht, sondern ich würde sagen, dass es auch um, es ist halt extra noch etwas drin, nämlich so etwas wie Omega-3-Fettsäuren, so etwas wie andere positive Bestandteile, die wir in der Ernährung brauchen als Menschen, wie halt wertvolle Enzyme, die halt in anderen Produkten einfach nicht mehr drin sind, wie auch Fette in verschiedenen Ausrichtungen, die wir brauchen. Denn das ist etwas, was mir in der Bio-Kommunikation im Moment noch ein bisschen fehlt. Das ist alles so ein bisschen free from. Aber es ist mir zu wenig dieser extra Nutzen, der für die Menschen, aber auch für die Gesellschaft, ich kann es immer nur wieder betonen, kommt, ich sehe das immer etwas größer, dass ich sage, es passiert hier eben auch, wenn du Bio in der Gesellschaft hast, nicht nur etwas mit deiner persönlichen Gesundheit, sondern auch mit der Gesundheit in deiner Nachbarschaft.
Ist die Branche da zu brav? Ist die da mit zu viel Understatement oder zu wenig selbstbewusst?
Ich würde sagen, vielleicht zu wenig selbstbewusst und der Fokus ist vielleicht nicht ganz klar. Wir haben das zum Beispiel auch daran gemessen, dass wir sehen, wenn Unternehmen zum Beispiel auf eine Bio-Kantine umstellen, also mit Organic Food die Kantine betreiben, international. Wir haben das vor allen Dingen in den USA und in Spanien und in Italien messen können. Hier gab es nicht so viele klare Messungen, aber da war das sehr, sehr klar. Die Mitarbeiter dort haben einen höheren Innovationsgrad im Vergleich zu anderen Unternehmen, die nicht die Kantine umgestellt haben. Und das ist etwas, wo die Menschen halt miteinander ganz anders umgehen. Das hängt aber in den Unternehmen nicht nur damit zusammen, dass sie jetzt bessere Nahrung haben, sondern das Wissen um die bessere Nahrung führt dazu, dass sie auch besser miteinander umgehen, dass sie andere, wertschätzenderes Miteinander haben. Und das ist das, was ich denke, was Bio eigentlich ausmacht in der Zukunft, dass wir darüber, über diese Narrative der Menschen eine ganz andere Lebensqualität insgesamt schaffen, die natürlich in der Ernährung sich auch spiegelt, die sich auch in wunderschönen Marken und Themen da spiegelt, die aber eben darüber hinaus zeigt, da passiert etwas. Und übrigens auch Apple hat das ganze Thema auch gemacht. Und da gibt es sogar auf der Webseite eine sehr schöne Untersuchung von denen. Die haben das getestet, auch über 3 Monate jeweils mit der Ernährung. Und das gesamte Betriebsklima bei Apple ist messbar besser gewesen oder ist besser, seit sie halt immer wieder das Thema auch Organic Food dabei haben. Und das ist etwas, was ich in Zukunft gerne auch viel, viel weiter durch die gesamte Branche sehen würde.
Ich bin nämlich hier schon ein paar Tage über die Messe gelaufen und am ersten Tag habe ich gehört, hier sind nur 8 österreichische Aussteller. 2 Tage später habe ich gehört, 17% weniger Aussteller. Dann habe ich mich mal so ein bisschen schlau gemacht und bin draufgekommen, es sind eigentlich genauso viele Aussteller wie im letzten Jahr. Die Messe hat was total Cleveres gemacht, hat es einfach kompakter gemacht. Und ich finde die Messe eigentlich total toll und macht irrsinnig viel Spaß. Mhm. Und gleichzeitig höre ich sozusagen diese negativen Narrativen so nach dem Motto, oh mein Gott, was ist denn mit der Biobranche los? Wir werden hier immer weniger, wir sollten vielleicht schrumpfen auf den Kern. Ich finde, das passt eigentlich ganz gut in dieses Thema Selbstbewusstsein.
Ich glaube einfach, dass die Biobranche gerade nicht schrumpfen sollte, sondern dass, also ich halte das hier eigentlich für eine der wichtigsten Messen, die wir überhaupt haben, weil es geht um unsere grundsätzliche Ernährung. Was mich daran immer ein bisschen fasziniert ist, wie klein wir das Thema sehen und wie wenig wir damit in die offene Unterstützung auch von Kommunen gehen, die halt durch, wenn du mehrere Bioanbieter in der Kommune hast, auch Biohersteller, entwickelt sich die Kommune in der Regel auch immer positiver. Du hast ein besseres Miteinander, du hast mehr Investitionen, die von außen kommen. Die Menschen glauben mehr daran. Das ist so ein bisschen wie, wenn du einen guten Kaffeeladen vor Ort hast. Ja, also wirklich, du als Wiener musst das wissen. Und ohne guten Kaffee geht nichts. Und das ist bei Bio ein bisschen so. Wir haben in NRW 1750 Kommunen dazu untersucht. Und wir sind tatsächlich dabei rausgekommen, dass alle Kommunen, die gut funktionieren, haben ein immer mindestens Bewusstsein für das Thema Bioernährung, Biogestaltung in der Region. Die konnten auch alle viel einfacher mit den neuen Herausforderungen, die jetzt durch KI und durch neue Themen auf die Kommune zukommen, umgehen. Und das ist etwas, wo wir noch nicht so detaillierte Untersuchungen zu haben, tatsächlich in Deutschland. Die Dänen sind da einen Schritt weiter, die Uni Aarhus ist da sehr weit und untersucht da sehr viel. Aber auch noch auf einem sehr kleinen Level. Das ist noch nicht so richtig repräsentativ. Aber ich glaube, da steckt so viel mehr drin. Und wenn wir das einmal bedenken, dann könnte man jetzt überlegen, werden irgendwann die normalen Hersteller versuchen, Bio zu machen, oder werden irgendwann die Biohersteller versuchen, einfach mehr in die Gesellschaft, in die Breite, in die Tiefe zu kommen. Und ich glaube, dass das der wesentlich angenehmere Weg ist. Denn wir werden durch die neuen Möglichkeiten, durch neue Technologien ohnehin nach neuen Narrativen suchen in der nächsten Zeit. Weil die industriellen Narrative, da haben wir bei vielen schon erkannt, die sind einfach durch. Die will halt jetzt auch keiner mehr.
Ja, also ich glaube, Selbstbewusstsein, positives Denken, das kann man hier ruhig mal sagen, das ist mehr als angebracht. Das ist auch ein Grund, warum ich diesen Podcast mache, weil ich will Lösungen zeigen, ich will zeigen, was kann man denn machen und nicht aufzeigen, wo ist das Problem, sondern ich will zeigen, was sind die Alternativen? Es gibt eine tolle Folge mit Simone Poppe, die sagt, think pink. Ja, es gibt immer einen Plan B. Und das führt mich auch schon so ein Stück weit zu dem nächsten Narrativ. Und ich denke sehr gerne aus Konsumenten- und Konsumentinnen-Sicht, um ein bisschen aus der Bubble rauszugehen. Und da höre ich auch oft, Biomarken stehen für Fairness, die stehen für Transparenz, aber Bio ist, und das ist ein Thema, was uns alle immer wieder zu Ohren kommt, Bio ist halt leider sehr teuer.
Ja, das stimmt, das kriege ich auch oft gespielt. Ich kriege weniger und soll mehr bezahlen und dann ist es noch nicht mal so bunt verpackt. Wobei sich das mit der Verpackung halt zum Glück deutlich verändert hat schon in den letzten Jahren. Aber es gab ja von Penny, die hatten ja dieses wunderschöne Beispiel, wo sie mal die Originalpreise im Supermarkt hatten. Und wenn wir das heute mal messen, was du eigentlich an Preisen hast, ist Bio eigentlich 3 bis 7 Mal günstiger als normale Produkte. Nur, dass die halt alle nicht so eingepreist werden. Und da passiert jetzt aber gerade international etwas ganz Interessantes. Und da ist Europa tatsächlich Vorreiter. Ihr werdet alle dieses Thema AI Act und so weiter im Kopf haben, wo es um KI geht und Beschränkungen davon. Und da sind wir in Europa tatsächlich auch darauf, dass diese KI in der Lage sein muss, tatsächliche Zusammenhänge von Produkten darstellen zu können. Und das ist etwas, was wir hier in Europa gesetzlich festlegen, nicht die USA bisher, aber Europa. Und das gilt, der Ursprung war, der kam aus der Branche der Technologie, dass wir also das alles machen müssen. Das kann es aber auch für Lebensmittel. Und das heißt, KI wird in Europa perspektivisch immer aufzeigen können müssen, wenn du ein Produkt siehst, wie ist die Zusammenstellung, was hat das für Beziehungen zur Umwelt, zu welchem Narrativ. Und diese Grundsätzlichkeit werden wir dann wahrscheinlich auch in vielen anderen Produkten finden. Und da werden sich dann viele dran reiben müssen, die von konventionellen oder heute den industriellen Produkten noch halt kommen und sagen müssen, oh, da muss ich halt eigentlich das beziehen, weil das ist halt auch in diesem, könnt ihr nachlesen, kann man auch runterladen, das ist ganz spannend, von der EU-Seite, EU-AI-Act zum Thema Lebensmittel, Bio mal durchforsten. Und da kann man dann tatsächlich auch sehen, was da angegeben werden muss. Und da muss tatsächlich so etwas wie Wasserverbrauch, wie soziale Infrastruktur und so weiter, das ist alles erst im Entstehen. Es ist noch nicht so, dass das jetzt alles fertig ist, wenn man das so sucht, dann hinterher in der KI. Aber die Produkte werden sich dahingehend verändern. Es ist nicht so, dass wir das so machen werden wie heute. Ich muss irgendeinen Prompt eingeben und irgendwas suchen und so weiter, sondern wir werden immer mehr eigene Daten bekommen. Das ist auch ein Ziel in der EU, dass der Mensch einen eigenen Algorithmus bekommt. Das heißt, jeder von euch hat den eigenen Stefan-Algorithmus. Und wenn du dann ins Internet gehst, kannst du sagen, ja, schön Google, dass du mir was zeigen willst. Ich möchte jetzt aber das sehen, was Stefan mir zeigt. Und das ist etwas, was wir in diesem AI-Act auch vorbereiten. Ab 2028, 2029 soll das halt kommen. Dann kannst du deine Daten, weiß ich nicht, vielleicht bei der Sparkasse anlegen. Keine Ahnung.
Angst. Kommt dabei ja gleich.
Angst. Aber es ist eigentlich erstmal gut, weil du auf einmal nicht mehr deine Daten irgendjemandem gibst, sondern du hast sie auf einmal selber.
Also ich sehe mindestens 10 Gesichter, ganz transparent. Will ich nicht, brauche ich nicht. No way. Aber um vielleicht nochmal zurückzukommen auf dieses Narrativ. Das heißt, in Zukunft wollen wir, dass Bioprodukte für gesellschaftliche Entwicklung stehen, für Inklusion und Bio ist nicht teuer, sondern...
Es ist tatsächlich das für die Gesellschaft günstigere Produkt. Und wenn wir das jetzt wiederum mal mit dem, was ich vorher gesagt habe, überlegen und gucken, wie kann ich lokale Wertschöpfung schaffen, dann kann das tatsächlich eine Basis sein, wenn wir auch mal, was zukünftig kommen wird, auch für das Bruttoinlandsprodukt, nicht nur finanzielle Werte, sondern auch gesellschaftliche Werte mit hochrechnen werden und bewerten müssen, dann wird das ganz spannend werden, weil dann werden wir nämlich an der industriellen Produktion nicht mehr so richtig etwas verdienen können als Gesellschaft.
Genau, und vielleicht wäre auch eine Unterstützung des Narrativs, den Leuten immer und immer wieder zu sagen, alles andere ist einfach zu billig. Das liegt in der Luft, so ähnlich wie Reframe Organic, die Technologie. Also Bio und Tech, Hightech, das ist ja noch nicht unbedingt die Best Friends. Und oftmals hört man im Bioland, das ist Verzicht auf Technologie, das ist Rückkehr zu den Ursprüngen. Da passt mir gar nicht, dass du dann fröhlich Werbung für Apple machst. Passt zumindest nicht in das Bild.
Es wird doch andere europäische Anbieter geben in der Zukunft. Das wird schon kommen, da bin ich ziemlich sicher. Wir müssen es allerdings auch gestalten. Und da hat zum Beispiel die Biobranche sehr, sehr viele große Hebel. Denn was wir heute reden, wir halt immer, wenn wir auch über neue Technologie reden, über Large Language Model. Worüber wir meistens nicht reden, sind Large Biological Models. Und das ist etwas, was eigentlich für die Umweltentwicklung viel, viel spannender ist. Und dabei spielt dann halt auch wieder dieses ganze Thema Organic und Bio eine tatsächliche Rolle, weil wir die ganzen Daten, die hier tatsächlich, wie entwickeln sich eigentlich Produkte, was entsteht da wann, zunehmend erfassen und auch zunehmend auch bis hin in die Pharmaindustrie, die das natürlich durch Lobbyismus versucht auch wirklich zu verhindern, schaffen, dass wir einfach erkennen, dass bestimmte Lebensmittel in bestimmten Zusammensetzungen, bestimmte Fette und so etwas, was wir zu uns nehmen, viele Krankheiten auch gar nicht erst ermöglicht, wenn wir das haben. Und da kommen wir durch Technologie tatsächlich weiter. Das ist aber keine Technologie, wo ich jetzt jeden Tag mit mir beschäftigen muss, sondern es ist eine strategisch angewandte Technologie. Und wenn jetzt die Biobranche aber sagt, wir möchten mit so einer Technologie nichts zu tun haben, ist es viel, viel schwieriger, das natürlich für die Menschen draußen begreifbar zu machen, dass gesunde Ernährung auch wirklich langfristig etwas mit deinem Körper, mit deiner Nachbarschaft, mit deinem Leben macht. Und das möchte ich einfach so ein bisschen so sehen. Und es wird... Und da muss ich dann doch leider wieder Apple zitieren, die haben etwas solches halt jetzt auch zum Beispiel im Programm. Das könnt ihr ab Sommer buchen. Da messen sie, was ihr esst. Ihr macht von jedem Essen ein Foto und dann bekommt ihr eine Ernährungsberatung per KI zur Verfügung gestellt, wie diese Produkte gegebenenfalls euer Leben beeinflussen. Das ist alles erstmal eine Testlauffunktion. Ich will das auch gar nicht, dass wir damit jetzt die Biobranche revolutionieren oder so weiter. Mir geht es nur darum, dass wir dieses Bewusstsein dafür haben, dass wir die Daten haben, dass wir dieses Wissen haben und dass wir bestimmen, wie das funktionieren kann und nicht irgendein Apple auf dieser Welt.
Jetzt möchte ich mal was bisschen Fieses machen.
Oh ja.
Wer würde denn das gerne machen? Wer würde denn gerne seine Daten hergeben, das Essen fotografieren, mal Hand hoch? Okay. Also ein paar sind's. Liegt dahinter vielleicht auch die Angst, dass die Daten dann bei Herrn Trump landen oder irgendwo in China und man sich dann denkt, naja, ich habe das eigentlich gar nicht mehr im Griff.
Ich bin nicht so ein Fan von dem European AI Act, wo wir auf sich die Daten selber besitzen dürfen und dann freigeben, welche wir wollen. Nicht mehr, dass alles, was wir tun, automatisch bei Google landet, sondern zunächst einmal bei uns landet und wir dann sagen, ihr dürft es heute mal auswerten und morgen darf es mal jemand anders auswerten.
Aber kriege ich diese, also jetzt, entschuldige, wenn ich jetzt heute so eine E-Mail kriege mit neuen Richtlinien oder Geschäftsbedingungen von irgendjemandem, ich frage mich immer, wer liest das durch, wenn das 5 Seiten sind?
Also, das liest keiner und auch da wird es halt etwas geben. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum du einen eigenen Algorithmus kriegen wirst in Europa, weil nämlich dann dein eigener Algorithmus sagt, diese Geschäftsbedingungen, die passen zu dir als Mensch oder nicht. Oder da sind diese 3 Punkte drin, die würdest du als Stefan normalerweise niemals akzeptieren. Und dann kannst du überhaupt erst gezielt dagegen vorgehen, weil das ist ja im Moment das Problem. Aus 200 Seiten Geschäftsbedingungen kriegst du nie raus, was dich eigentlich stört.
Und meine Daten liegen dann bei mir?
Deine Daten liegen dann bei dir. Im Moment arbeiten zum Beispiel unter anderem Organisationen wie die Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken daran, dass man Daten dort speichern kann. Die haben jetzt auch das Thema begriffen, Daten sind das neue Gold. Ich habe schon öfter gesagt, also wenn ich das als Bank höre, sollte ich damit eigentlich mal agieren. Das Spannende daran ist, dass es dann eben nicht mehr der Google-Algorithmus ist, sondern du kannst ihn dann auch sagen, brauche ich neue Schuhe? Dann wird er dir sagen, hör mal Stefan, du hast schon irgendwie 5 Paar. Und dann kauf dir lieber was Anständiges zu essen von dem Geld oder so. Ja, also du bräuchtest halt noch ein paar Sachen. Wir haben dich in den letzten Wochen, du hast viel gearbeitet, beobachtet und so weiter. Das kannst du haben. Und das ist das Neue bei dieser Datenwelt. Niemand muss. Wir können parallel leben. Wir machen das in Luxemburg zum Beispiel mit Handwerkern. Da gibt es welche, die sind Dachdecker, die arbeiten mit KI und lassen sich alle Formulare, die sie für Nachhaltigkeit und für irgendetwas machen, ausfüllen von der KI und welche, die machen das nicht. Es ist nicht mehr so wie in der Industrialisierung, dass wir darauf angewiesen sind. Daten sind Möglichkeiten für uns, unsere Werte, die wir selber haben, zu verstärken zukünftig. Wir sind nicht mehr in einem industriellen System in der Zukunft, wo alles aus einer zentralen Hand für uns gesteuert wird, außer wir beschäftigen uns nicht mit den Möglichkeiten. Im Moment glauben wir so Menschen wie einem Sam Altman oder wem auch immer, KI, du musst Agentic Models machen und so weiter. Wo bitte steht das? Wenn ich ein Auto kaufe, das 250 Kilometer in der Stunde fahren kann, fahre ich nicht mit dem Auto in der Innenstadt von Nürnberg 250 Kilometer in der Stunde, weil es gibt Regeln und es gibt Sinn. Und das Gleiche ist bei Daten auch der Fall. Wir haben das Thema Daten nur noch nicht so weit verstanden.
Ich finde den Gedanken sehr spannend. 75% der Menschen verwenden ja KI, ohne zu wissen, dass es überhaupt KI ist oder KI im Spiel ist in Deutschland. Und vielleicht ist es mittlerweile sogar schon mehr. Und viele stecken ja auch dann wirklich den Kopf in den Sand und sagen, ich brauche das nicht.
Und was hier eben...
Das ist eigentlich falsche Strategie, weil der kommt nicht aus. Strategie.
Und hier sind wahnsinnig viele Geschäftsmodelle da drin. Wir haben das zum Beispiel auch bei den Garten- und Landschaftsbauern, beim Galabau. Die haben zum Beispiel zuerst nur von den Städten Aufträge gekriegt, macht mir das Klima hier 6-7 Grad kälter im Sommer. Ja, also eine Bepflanzung, die die Straße runterkühlt. Dann haben wir gemerkt, hast du eine gute Bepflanzung, hast du eine bessere Bildung. Dann haben wir gemerkt, du hast mehr Ansiedlung. Dann haben wir gemerkt, du hast auf einmal viel weniger Sicherheitsthemen. Dann kam das nächste Thema, die Städte sind sauberer. Und das Gleiche haben wir noch nicht auf dieser Ebene, wie mit dem Garten- und Landschaftsbau im Bereich der Landwirtschaft Bio Anbau auch schon messen können in einigen Bereichen, wo wir feststellen, dass das eben ein positiver Effekt auf die Gesellschaft hat. Und dieses Thema, das wird zukünftig den Kommunen enorm viel Kosten sparen. Das heißt, wir haben jetzt über dieses Garten- und Landschaftsbau Kommunen so weit, dass sie die Kosten, die sie für die Investition in das Grün in der Stadt haben, locker rauskriegen durch die Einsparungen im Sicherheits- und im Sauberkeitsbereich. Ja, die zahlen also weniger, obwohl alles schöner wird. Und das gleiche Thema haben wir, wenn wir Bio mit solchen Daten verwenden. Und das heißt nicht, dass jeder Mensch jetzt nur den ganzen Tag mit Daten zu tun hat. Es hat aber damit zu tun, dass dieser Effekt der Biobranche in der Gesellschaft bisher unterschätzt wird. Und wir sehen das bisher immer nur bis zum nächsten Bioladen oder bis zur nächsten Marke und sagen, ich tue was Gutes.
Ich finde das super.
Darüber hinaus müssen wir den Kopf kriegen.
Ich finde es super, weil im Endeffekt, was heißt denn das jetzt übersetzt für mich? Als Biohersteller oder als Teilnehmer in der Biobranche muss ich mich leider unangenehmerweise mit Daten auseinandersetzen, vielleicht auch in einer anderen Art und Weise wie bisher. Aber das ist auch gleichzeitig eine Chance, oder?
Es sind Möglichkeiten. Ich muss es nicht. Auch das wird es weitergeben. Wir werden zukünftig viel, viel mehr lokale Produktionsmöglichkeiten haben. Wir haben zum Beispiel, arbeiten wir auch mit IKEA zusammen. Die machen jetzt über ein digitales Baumuster, produzieren die jetzt mit lokalen Tischlereien in Potsdam, hier in Fürth und so weiter, ihre Billigregale vor Ort aus Abfällen, die im Tischlereibetrieb anfallen. Nicht mehr aus China kommt die Ware. Die Regale sind günstiger als die aus China, weil sie hier vor Ort einfach besser hergestellt werden. Mit einem digitalen Bauplan. Und dadurch bekommst du aber wieder Wertschöpfung in die Region. Und ich habe nur die Sorge, dass solche Konzerne, und deshalb auch Apple und wie auch alle, die heißen, auch große Lebensmittelkonzerne, irgendwann auf solche Gedanken im Bereich Food und Bio kommen. Und dann möchte ich aber eine Bioindustrie haben, die dafür gewappnet ist, die diese Möglichkeiten kennt und bewusst sagt, das mache ich nicht, weil das ist nicht mein Wert. Oder das mache ich, weil damit kann ich einen Wert herstellen, den ich haben will. Und dann wird es solche und solche Unternehmen geben. In Zukunft ist es nicht mehr so, dass alle wie in der Industrialisierung jetzt alle auf einmal mit Computern arbeiten müssen, sondern wir können, wir müssen nicht.
Das heißt, es gibt genau solche, die sagen, ganz bewusst, bei mir gibt es das alles nicht. Bei mir gibt es den Bio-Apfel, das Bio-Brot, das Bio-Mehl.
Die machen das dann nur so plain. Das ist plain, das ist auch gut so. Mhm. Aber es sollte, finde ich, auch aus diesem Kontext Unternehmen geben, die die Möglichkeiten kennen, dass sie hier eben nicht mehr darauf angewiesen sind, dass es große Strukturen braucht, sondern dass man das heute kleiner mit Kommunen zusammen machen kann. Und wenn ich hier diese 1750 NRW-Kommunen sehe, da sind bestimmt 300 oder 400 offen dafür, über lokale Anbaumöglichkeiten im Rahmen der Kommune zu reden, weil sie erkannt haben, wie viel in Garten- und Landschaftsbau und andere Bereiche halt schon einsparen und was sie damit machen können.
So, jetzt haben wir ja gesagt, wir reden über das Narrativ der Technologie. So in Richtung, wir hätten gern Bio als die intelligenteste Technologie oder Bio ist im Prinzip intelligent. Da gehört ja nicht nur KI dazu. In der Trendjury haben wir ein paar Trends definiert, die genau in diese Richtung gehen. Unter anderem Precision meets Tradition. Da ging es dann eben um das Thema Fermentation, das ja in sehr vielfältiger Weise vorkommt. Einmal klassisch als Sauerkraut, Kakao, Kaffee, wie wir es kennen. In anderen Formen aber jetzt auch mittlerweile sehr spannend. Es gibt Kakao-Alternativen, die über Präzisionsfermentation oder über sehr präzise Fermentation produziert werden. Da gibt es meiner Meinung nach einige Grauzonen, wo viele Menschen auch gar nicht verstehen, was passiert
und,
da.
Und wir haben noch zwei Fermentationszonen, die in der Biobranche meistens nicht bekannt sind. Das ist im Pharmabereich. Es gibt inzwischen pharmazeutische Medikamente, die über Fermentation hergestellt werden. Und auch Baustoffe, die über Fermentation in einen bestimmten Zustand kommen, der sie dazu bringt, Wärme besser zu speichern als ohne diese Fermentation.
Gar nicht mal zu reden von einer Zellkultivierung. Das ist ja wirklich auch ein Riesenfragezeichen und eine riesige Herausforderung. Man hat zwar schon so eine Meinung nach Gentechnik, nein, bitte auf gar keinen Fall. Das ist so Konsens. Wie wird man denn mit diesem anderen Teil der technologischen Entwicklung umgehen in der Biobranche oder umgehen müssen?
Tja, das ist jedem zunächst mal selbst überlassen, wie man das will. Ich kann das nur so bestätigen. Ich schaue mir immer erstmal die Möglichkeiten an, das Positive, bevor ich sage, es ist blöd. Nicht das Negative, weil immer wenn ich erstmal gucke, was kann ich damit machen, kann ich hinterher überlegen, ich will's nicht. Aber ich muss erstmal schauen, kann ich damit vielleicht meine Werte stärker in die Öffentlichkeit bringen? Kann ich damit Prozesse stabilisieren? Kann ich damit mehr Menschen ein positives Leben schaffen? Kann ich mit diesen Gedanken mehr Gesellschaften zu einem stabilen Wachstum verhelfen? Kann ich dadurch vielleicht diese grundsätzlich negativen Narrative, die wir in vielen Wirtschafts- und Gesellschaftsbereichen haben, unterstützen, dass wir die wegkriegen? Und wenn ich dann Ja sage und ich mag das, dann mag ich das. Wenn ich aber feststelle, na, das ist mit der Technologie aus welchen Gründen und so auch nicht möglich oder ich will halt diesen Schritt nicht gehen, dann kann ich immer noch Nein sagen. Aber erstmal diese positive Beschäftigung. Und da wird es, glaube ich, in der Biobranche ganz, ganz viele neue Geschäftsmodelle geben. Ich habe es zum Beispiel bei Toyota. Toyota bezeichnet sich in Japan nicht mehr als Automobilhersteller, sondern als Hersteller von einer lebenswerten Infrastruktur. Und die gehen dahin und sagen, wie schaffe ich es, dass Menschen in einer Stadt glücklich sind? Und die versuchen das natürlich auch über Technologie, aber auch mit Bioernährung, mit Grün, mit etwas, was sie machen und damit, dass sie dann vielleicht Roboter da rumfahren lassen, dass vielleicht selbstfahrende Marktstände dorthin kommen, die per KI errechnet die richtigen Grün- und sonst was Produkte haben, die die Leute vor Ort brauchen, damit sie nicht online bestellen müssen, damit wieder ein Marktplatzgeschehen entsteht.
Ich glaube, zusammenfassend kann man eigentlich sagen, das gegenwärtige Narrativ Bio ist quasi völlig technologiefrei und ist zurück zur Natur. Und das kann zwar sein, aber es wäre kein Fehler, sich damit zu beschäftigen, oder es wäre zumindest eine Option, sich damit zu beschäftigen, weil es sehr viele Möglichkeiten gibt. Genau. Und die will man eigentlich nicht übersehen oder sollte man nicht übersehen, oder?
Genau. Und das sollte man nicht. Und Toyota sieht in diesem neuen eine positive Infrastruktur für Menschen schaffen ein Entwicklungspotenzial von 300% im Vergleich zu dem, was sie bisher machen. Und das ist etwas, was in der Biobranche auch in vielen Bereichen sein kann, ist, dass wenn du dich mit diesen Technologien beschäftigst, kannst du sehr, sehr viel mehr Umsatz gewinnen und auch für die Gesellschaft generieren, als du das bisher machst. Du musst nicht, aber du kannst.
Vielleicht geht es jetzt euch wie mir. Nach all den Perspektiven, Impulsen und Denkanstößen kann man schnell den Überblick verlieren. Deshalb haben Max und ich die zentralen Punkte für euch nochmal zusammengefasst. Hier sind sie, die 5 Narrative im Überblick, die aus unserer Diskussion entstanden sind.
Narrativ der Zukunft. Ich weiß, Bio ist gut für Umwelt und Klima. Nummer 2.
Mit Bio bekomme ich Sicherheit, aber auch einen datenbasierten Mehrwert für mich persönlich und für die Gesellschaft.
Und die Nummer 3 hätten wir dann, Narrativ der Zukunft. Bioprodukte sind die Innovationen für die Gesellschaft.
Nummer 4. Bioprodukte stehen für gesellschaftliche Entwicklung und Inklusion. Klammer auf, die anderen sind so billig.
Und Nummer 5 ist, Bio steht für intelligente Biologie und damit auch Lebenszyklen bei den Menschen. Und es ist übrigens auch so, dass wir zu jedem dieser Narrative gemeinsam in den nächsten Tagen noch, das wird auf LinkedIn, da wird es auch einen Link geben, noch jeweils einen Artikel verfassen, weil wir wollten da auch noch ein paar Informationen reinmachen, die du jetzt im Kopf erstmal denkst, so reden die da, will ich nachprüfen. Und das ist halt die Idee davon.
Das war's für heute von Food Fact. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an die Messe Biofach und an Modem Conclusa, einer Münchner Kommunikationsagentur, die sich für die Organisation der Veranstaltung verantwortlich zeichnet. Wenn ihr mehr über Max Tinius erfahren wollt, zu seinen Workshops, Büchern und seinem Ansatz als Futurologe, den Link zu Max, aber auch zu Modem Conclusa findet ihr in den Shownotes. Und wenn euch Food Fact gefällt, dann abonniert gerne den Podcast. Dazu geht einfach auf die Food Fact Podcast-Seite in eurer App und klickt bei Spotify auf Folgen oder bei Apple Podcast auf Abonnieren. Dann verpasst ihr sicher keine neue Folge. Ich freue mich auf ein Wiederhören. Baba und Servus bis zum nächsten Mal. We'll be right back.